ARD.
Hallo zusammen, herzlich willkommen bei Fakt ab, eine Woche Wissenschaft. Eine Woche skurrile, absurde und heute auch ein bisschen ekelhafte News aus der Wissenschaft. Mit mir, mit Sina Kürz, und bei mir ist der, warte, du, wie sagst du es immer? Der Graf, nee, Graf Zahl wollte ich gerade sagen.
Der Patriarch der Primzahlen, wolltest du sagen. Aeneas Roh, hallo zusammen.
Ja, hallo Aeneas. Eine Ehre, den Patriarch der Primzahlen hier zu haben. Ich mag Primzahlen auch sehr gern. Aber jeder, der was mit Mathe zu tun hat, mag auch Primzahlen, oder?
Ja, geheime Leidenschaft, würde ich sagen.
Geheime Leidenschaft, Primzahlen nachts, heimlich unter der Bettdecke.
Ich kenne die größte Primzahl.
Primzahlzerlegung. Ja, wow. Wahnsinn. Wir haben aber heute, also wir haben auch was mit Zahlen heute, glaube ich. Du hast irgendwas mit Zahlen mitgebracht.
Ich habe was mit Zahlen mitgebracht, oder? Genau. Aber ich verrate noch nicht was.
Ich habe auch was Interessantes dabei, und zwar ein Buch, was aus der Houghton Library der Harvard University verbannt wurde, weil es ein bisschen zu ethisch nicht vertretbar und ein bisschen zu eklig ist, aber dazu später mehr. Erst eine sehr traurige News, eine kleine Traueranzeige müssen wir hier einmal veröffentlichen über eine Anaconda, die vor ein paar Wochen...
Die von Will Smith da, oder?
Ja, genau, richtig.
Ja, wir sprachen
die Anaconda, drüber. Die Anaconda, die Will Smith aus einem Tümpelfluss, ich weiß nicht mehr genau, was es war, im Amazonas rausgefischt hat, weil sie einfach so groß war, ein großes Schlangenweibchen. Er war da für eine Doku, soweit ich das noch richtig in Erinnerung habe. Und leider ist diese Schlange anscheinend jetzt verstorben. Und das wollen wir natürlich hier einmal würdig...
Würdigen.
Tut uns leid, liebe Anaconda. Es gab auch schon eine große Traueranzeige von dem Professor, der damals dabei war. Und ich dachte auch, okay, ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Also er hat wirklich einen riesigen Instagram-Post auf Holländisch allerdings gepostet. Und ich dachte erst, oh Gott, ist das von Will Smith? Weil ich irgendwie gelesen hatte, ich muss leider mit sehr traurigen Nachricht veröffentlichen, dass die große grüne Anaconda, die wunderschöne Anaconda, leider tot ist. Und ich dachte erst, okay, aber es ist nicht von Will Smith. Von ihm habe ich nichts gefunden. Ihn hat es nicht so gejuckt.
Ein KI-System soll Bier testen. Ich finde es ja gut, dass man sich überlegt, was kann KI uns noch alles abnehmen. Bier testen wäre jetzt nicht meine erste Wahl gewesen, aber warum nicht? Angeblich.
Die sollen uns doch die Sachen abnehmen, die wir nicht machen wollen.
Ja.
Das verstehe ich nicht. Ja. Warum müssen die Bier testen?
Angeblich ist das schwierig. Es steht da, es ist schwierig zu untersuchen, ob eine neue Kreation den Geschmack der Menschen trifft. Ich kann da jetzt schon nicht mehr folgen, weil ich mir das ziemlich einfach vorstelle. Da nimmst du halt eine Handvoll sorgsam ausgewählter Freiwilliger, natürlich statistisch gut ausgewählt, und lässt die einfach bewerten, ob es ihnen schmeckt. Und dann wirst du schon rausfinden, ob es ihnen schmeckt. Also dafür brauche ich keine KI, aber das ist wohl schwierig, denn... Brauereien machen Geschmackstests mit Profi-Verkostern und das dauert lange und ist teuer. Problem Nummer zwei, das fand ich besonders gut, es gibt wohl Datenbanken, in denen schon verschiedene Meinungen von Laien drinstehen zu bestimmten Geschmäckern. Aber die sind fehleranfällig, weil wohl Menschen nicht nur den Geschmack berücksichtigen, sondern auch den Preis oder wie bekannt das Bier ist. Also ein ganz klassischer Fall von schlechten Daten einfach, würde ich sagen. Und wir hatten ihnen das Bier geschmeckt, 10 von 10, aber nur, weil ich es kannte. Ja, und die sagen jetzt aus einer naturwissenschaftlichen Perspektive, Bier enthält sehr viele geschmacksaktive Bestandteile, die spielen irgendwie zusammen und manche verstärken sich, manche schwächen sich ab. Und was am Ende dabei rauskommt für einen Geschmack, das ist einfach schwierig zu berechnen. Und jetzt soll es diese KI möglich machen für Brauereien, schneller, verlässlicher und günstiger rauszufinden, was Verbraucher wollen.
Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, also das ist wahrscheinlich auch der Punkt, dass es schneller und günstiger ist.
Ja.
Aber ob das auch so gut ist wie die echte, natürliche, biologische, menschliche Meinung zu einem Bier?
Ich habe gerade Verbraucher gesagt. Ich habe noch überlegt, ob ich das schon umschreiben soll, aber mir war kein anderes Wort auf der Zunge. Verbrauchen klingt so komisch. So, Schatz, schreib Bier mal Bier auf den Einkaufszettel. Ich habe den Kasten verbraucht. Ja, so oder so. Also,
ich habe so Kopfschmerzen. Ich habe gestern 8 Flaschen Bier verbraucht.
Ja. Typischer Verbrauchsartikel. Ja. Kasten Bier abzugeben mit typischen Gebrauchsspuren. Die haben für ihre KI, immerhin haben sie es richtig gemacht. Wenn man denkt, was ist das für eine Schrottstudie? Das klingt ja schon alles nach Unsinn. Immerhin ist es Nature Communications, also ein angesehenes Journal. Und sie haben sich wirklich Mühe gegeben. Sie haben 250 Biersorten genommen und jeweils über 200 chemische Eigenschaften erfasst. Also sowas wie, welche Aromastoffe sind da drin, in welcher Konzentration zum Beispiel. Dann haben sie das verknüpft mit den Meinungen von 15 Profi-Verkostern, die jeweils 50 Kriterien berücksichtigt haben. Und dann haben sie noch über 180.000 Verbraucherbewertungen aus einer Datenbank genommen. Und das alles zusammengewürfelt. Und das alleine hat 5 Jahre gedauert. Und aus diesem Datensatz, der dann rausgekommen ist, darauf haben sie dann nicht nur eine KI trainiert, sondern gleich 10 verschiedene und geguckt, wie schneiden die ab. Und mit dem besten Modell haben sie dann weitergearbeitet.
Also mit der besten Homer Simpson KI haben sie dann quasi weitergearbeitet, die am besten das Bier bewerten kann.
Auf jeden Fall. Skynet ist nichts dagegen. Also diese Bier-KI, die steckt einfach alle in die Tasche. Also die große Frage ist jetzt...
Die kann aber natürlich auch mehr verkosten, als jetzt wahrscheinlich so ein normaler Verbraucher.
Ja. Die braucht keine Pause. Die kann ja einfach alle Biere der Welt hintereinander, ohne Pause, ne? Also...
Auf Ex kann die.
Genau.
Jede Biersorte.
Genau. Und zu gucken, ob die es wirklich kann. Das finde ich ja gut. Nicht nur bauen, sondern nachher auch gucken, ob sie es kann. Haben sie also ein bestehendes Bier anhand von dem, was die KI gesagt hat, modifiziert und dann einem echten Menschen gegeben, um zu sagen, hier, einmal original, ein bekanntes Bier und eine Abwandlung. Aber es ist eine Blindstudie, ich sag dir nicht, welches ist, welches ist besser und im Mittel wurde der Geschmack der Modifikation besser bewertet. Also...
Ach, wirklich?
Offensichtlich hat die KI eine tolle Idee gehabt, das Bier nochmal aufzupimpen.
Und es stand da auch, was die Idee war? Also was hat die KI gesagt? Macht das Bier doch ein bisschen süffiger. Oder wie hat sie es gesagt?
Das hätte mich auch interessiert. Leider konnte ich das nicht lesen wegen Paywall. Die Originalstudie, ich konnte also nur die von der Universität herausgegebene öffentliche Info dazu
einsehen.
Ist das
eine Frechheit? Dann sparen die schon Geld ein und dann musst du trotzdem die Paywall irgendwie noch zusätzlich zahlen, um diesen Artikel komplett zu sehen.
Das liegt ja am Verlag und nicht an den Forschenden, ja.
Ja gut, okay, stimmt.
Ich denke mir aber, als ich das gelesen habe, sie haben da irgendwie x100 verschiedene Aromastoffe untersucht und einfließen lassen. Das klappt doch nur in Belgien, da kommt es nämlich auch her. Ja? Denn das deutsche Reinheitsgebot, das sagt doch... Was darf ich ins Bier tun, Sina? Das ist
Wasser?
Die 1000-Euro-Frage.
Scheiße.
Wasser, scheiße. Nee. Hopfen. Also Wasser bin ich dabei, ja.
Malz.
Ja. Einer fehlt noch.
Hopfen, Malz und Hefe.
Korrekt, ja, nee. Perfekt. Genau.
Echt?
Genau.
Scheiße.
Das sagt das deutsche Reinheitsgebot. Wasser, Malz, Hopfen, Hefe ist ja irgendwie x100 Jahre alt. Ich bin nicht ganz sicher, ob das... dieses Gebot, ob das so ein Marketing-Gag ist und also wie da die Gesetzgebung ist. Ich weiß, dass es in Deutschland so Abwandlungen gibt. Mhm. Also es gibt ein vorläufiges Biergesetz und es gibt Durchführungsverordnungen zum vorläufigen Biergesetz. However, ein gutes belgisches Bier, das schmeckt ja nicht nur nach Bier. Das hat ja, das öffnet ja den gesamten Kosmos nach Erdbeeren, Marderurin,
Kirschbier,
Dioxin.
Kirschbier. Ich glaube, ich habe mal ein Kirschbier getrunken in Belgien, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, also die können da aus dem Vollen schöpfen. Ich bin jetzt als jemand, der sich für Datenwissenschaft interessiert, noch ein bisschen skeptisch, dass die KI wirklich neue Kreationen hervorbringt. Denn wenn du als Trainingsdaten ja nur hast, welches bestehende Bier Menschen gut schmeckt, dann braucht man doch irgendwo noch einen kreativen Anteil da drin. Oder vielleicht, wenn es nur auf die Zutaten geht, kann man sagen, aha, Chemikalie X schmeckt gut mit Chemikalie Y, das weiß die KI, aber guck mal, zum Beispiel Chemikalie X ist auch in Rosenkohl. Und dann kann man mal probieren. Also ich kann mir gerade nicht vorstellen, wie daraus ein neues Rezept rauskommt.
Ja, ich habe mich auch gefragt, ob die KI nicht dann einfach versucht, das Bier, was insgesamt auf Platz 1 war, durchschnittlich, einfach dann zu kopieren und sagt, das Bier von Platz 3 wird besser, wenn es ein bisschen mehr wird wie das Bier von Platz 1.
Am Ende schmeckt alles nur noch nach Bier von Platz 1.
Ja, dessen Marke wir leider nicht sagen dürfen, aber wir wissen alle, dass es Kölsch ist.
Wir reden über Bier.
Ja. Ja.
Aber diese Daten, auch diese 180.000 Verbraucherdaten, Ich weiß genau, wie die Kollegen das da ermittelt haben, weil ich selber
mal... Wie viel waren 180.000 waren das?
Ja, ich war selber mal Opfer von Marktforschung. Ich bin da morgens durch die Innenstadt gegangen und mir war einfach nicht gut. Ich war im Wesentlichen krank und mir war schlecht. Und plötzlich haben die mich in so einen Hauseingang gezerrt und gesagt, geh in eine Umfrage, ganz schnell, ganz schnell. Da dauert auch nur eine Minute, ganz schnell. Mhm. Und ich war einfach überrumpelt. Ja gut, dann musste ich in so einen Hausflur rein und dann musste ich mich an so einen Tisch setzen.
Und auf oder an?
An einen Tisch.
Okay, ich hab dich verstanden, ja.
Und dann haben sie gesagt, so, das dauert nur eine Minute. Ein ganz, ganz schneller Produkttest. Hier testen sie diese Beefy.
Oh nein, und der war schlecht.
Und ich hab gesagt, sorry Leute, ich kann das einfach nicht, mir ist nämlich wirklich nicht gut und ich mag dieses Produkt ohnehin nicht. Ja, sie müssen auch nur einmal reinbeißen. Einmal, also mindestens die Zähne müssen drin gewesen sein.
Ich habe
aufgerissen, einmal so reingebissen und habe danach diesen Fragebogen beantwortet. Und genauso kriegen die ihre 180.000 Daten da. Das sind ja keine Leute, die mit vollem Elan Bier trinken, sondern die irgendwie Shanghai werden. Darf man das auch sagen?
Naja, wenn du die Leute, die die Probanden zusammensuchen, ordentlich bezahlst und das auch einfach Leute sind, die eine gewisse Leidenschaft für Bier haben, kannst du schon die richtigen Leute von der Straße holen, die dann sagen, musst du einfach fragen. Sie sehen aus, als würden sie sich gut mit Bierbrauen und Bier auskennen. So, ja, ich bin absoluter Experte für Bier. Ja, dann möchten sie hier einen Biergeschmackstest machen. Also ich glaube, bei Bier wäre das easy. Bei dieser Salami, die du eben genannt hast, weiß ich nicht, ob es da Leute gibt, die sich dafür so begeistern können. Aber ich bin sicher, zum Beispiel hier in Köln würdest du jede Menge Leute finden, die bei dieser Studie leidenschaftlich mitmachen und auch gar keine Entschädigung möchten. Weil sie es einfach für sich tun, weißt du? Weil sie merken, ja, das ist so der Ehrenkodex. Also sie spüren, dass einfach ihre kölsche Seele sagt so, ich muss da teilnehmen, das ist wichtig.
Und es macht auch noch Spaß. Also wie ich eingangs schon sagte, ne? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es schwierig ist, rauszufinden, was für ein Bier Leuten schmeckt.
Das stimmt. Denn wir wissen, alles ist Kölsch. Ich habe wieder was aus der Horror-Fucked-Up-Abteilung mitgebracht. Eneas, für dich eine Frage.
Kölsch.
Das schneiden wir raus. Wir dulden keine Hetze hier im Podcast. So. Eine Frage für dich. In der Houghton Library der Harvard University wurde ein Buch verbannt. Aus welchem Grund wurde es aus dieser Bibliothek verbannt? Erstens. Es enthält satanische Opferungsmethoden, die rassistische und frauenfeindliche Texte beinhalten. B. Der Lederumschlag des Buchs ist aus Menschenhaut gebunden. C. Es lag ganz unten im Regal und wurde von Ratten so gut wie aufgegessen und ist nicht mehr lesbar. Oder D. Denk dir irgendwas selber aus, vielleicht gibt es noch einen anderen Grund.
Ich nehme D. Ganz klarer Fall. Ich bin natürlich ein bisschen vorbeeinflusst, weil du gerade schon gesagt hast, es hat bestimmte Gründe. Deswegen Ratten, nein. Das wäre aber ein probater Grund, was rauszunehmen. Und so Rassismus etc. fände ich jetzt auch keinen Grund, weil
Da müsste man einiges in der Bücherei wahrscheinlich einmal umräumen.
Und das ist ja auch aus einer wissenschaftlichen Perspektive falsch. Alles, was nicht mehr in ein Weltbild passt, vielleicht auch berechtigterweise, solltest du ja trotzdem nicht vernichten oder entfernen. Also das ist, ich möchte ja trotzdem noch, ich sag mal, Nationalsozialismus erforschen können, auch wenn ich das kein tolles Gesellschaftsmodell finde, zum Beispiel. Also ich gehe mit der Antwort, was war das? B. Ich sage ja.
Der Lederumschlag des Buchs ist aus Menschenhaut. Genau.
Ja.
Das hast du sehr gut koordiniert. Schön, oder? Ich finde es eigentlich ein bisschen praktisch, weil gibt ja viele Menschen. Ist aber ethisch schwierig, auch nachvollziehbar.
Aber das zu entfernen, also ich glaube, da gibt es vieles, was da ethisch nicht so top ist. Also dann machen sie es hinter den Glaskasten, kannst du dir angucken. Also bitte. Ich kann jetzt nicht mit Sicherheit sagen, dass jedes Buch aus meinem Bücherschrank nicht in Menschenhaut gebunden ist. Das könnte ich nicht.
Das stimmt. Das ist nämlich wirklich schwierig nachzusehen. Ich erzähle dir mal, um welches Buch es geht. Es geht um das Buch von Arsène Houssay. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Das heißt
Houssay.
Ich weiß es nicht. Ich kann nicht mehr so gut Französisch.
Kein A.
Jetzt kommt noch
H.
Der Titel, dann habe ich es geschafft. Ja. Der Titel ist De Destinée de l'âme. Soweit ich das jetzt noch im Kopf habe. Die Bestimmung oder das, ja genau, die Bestimmung der Seele heißen soll. Und es ist es gehörte einem französischen Arzt, der heißt Dr. Ludovic Boulan. Und der hat dieses Buch 1860 in menschlicher Haut eingebunden. Und das war Haut von einer verstorbenen Patientin aus dem Krankenhaus, wo er als Student gearbeitet hat. Was ich auch ganz witzig finde. Also es ist jemand, der natürlich leicht Zugang hat zu Leichen. Und,
immerhin von einer verstorbenen Patientin. Also bis jetzt bin ich noch beruhigt.
Stimmt, ne? Ich dachte aber
von
auch.
Von wann ist das? Von
1860.
Wann ist das Buch?
Er hat es ungefähr. Wenn du es gesagt hast,
1995, hätte ich gedacht, ich weiß nicht.
Nachhaltigkeit und so. Die Haut ist genau von der verstorbenen Patientin und es enthält auch noch einen handschriftlichen Zettel von Boulan, wo er jetzt auf Deutsch übersetzt draufgeschrieben hat, dieses Buch über die menschliche Seele.
Nur feucht abwischen. Genau. Nicht mit scharfen Reinigern reinigen.
Keine Chemiker, ja. Das Buch, also auf dem Zettel steht, das Buch über die menschliche Seele verdient ein menschliches Covering, also ein menschliches Cover.
Und also er hat sich was dabei gedacht.
Er hat sich was dabei gedacht. Und vor 10 Jahren wurde entdeckt, dass es sich bei diesem Umschlag, also es sieht halt anscheinend aus wie jeder andere Lederumschlag so.
Ja,
weil
genau.
Ich auch kurz gedacht habe, sieht man das denn nicht oder kann man das nicht irgendwie feststellen? Aber es ist wohl gar nicht so einfach festzustellen. Sie haben es eben vor 10 Jahren, haben sie es durch eine Methode, die hieß, lass mich nochmal gerade gucken, Peptidmassenfingerprint heißt das. Das ist irgendwie so eine Methode, mit der du eben die Proteine in diesem Material identifizieren kannst und dann kannst du das irgendwie über eine Genomdatenbank oder so abgleichen und dann weißt du, okay, das Ding ist nicht vom Rind, das ist vom Mensch. So, und das haben sie eben rausgefunden und jetzt nach 10 Jahren Diskussion haben sie gesagt, okay, irgendwie ist das nicht mehr zeitgemäß. Wir wissen nicht, ob die Frau damals gesagt hat, kurz vor ihrem Tod, was, ihr wollt meine Haut zum Bücherbinden nutzen? Klar, bedient euch. Brauche ich ja nicht mehr danach. Hat sie also anscheinend nicht gemacht oder man muss es vielleicht noch irgendwie rausfinden. Und aus diesem Grund hat man sich entschlossen, diesen Einband zu entfernen. Das Buch ist jetzt also sozusagen nackt.
Weil man nicht weiß, ob es freiwillig gespendet wurde.
Genau. Richtig.
Weil ich ja auch sagen kann, ich spende meinen Körper der Wissenschaft und ich fände es jetzt für mich persönlich schon schöner zu wissen, ich stehe nachher noch irgendwo in der Bücherei als 3 gelangweilte Medizinstudierende schnippeln an mir rum und schmeißen mich danach weg, nachdem sie gesagt haben, oh Backe, Kreuzstich kann ich nicht.
Ich finde es so sympathisch, dass du genauso, also okay, wenn es nicht mit Consent ist, ich denke schon, dass man sowas irgendwie nachfragen soll, genau wie bei Organspende und so weiter, ne? Kannst du ja vorher irgendwie sagen, nee,
sollte
ist in Ordnung.
Man nachfragen, genau.
Sollte man vielleicht nachfragen, bevor man die Leute irgendwie ausweitet, aber ich finde an sich, Haut zum Buchbinden, also wenn es um meine Haut geht, hier ist schon mal der Consent, klar, warum nicht? Du hast doch auch ein Buch geschrieben, Ineas. Würdest du dir nicht, könntest du dir nicht vorstellen, dass so ein paar Limited Edition Exemplare nach deinem Tod vielleicht nochmal so einen neuen Einband bekommen? Weil ich dachte für mich so, das ist eigentlich so geil. Ich meine, Bücher, die sollen ja eigentlich ewig halten, ne? Man darf ja Bücher nicht wegwerfen oder so.
Papier ist ja auch einfach sehr anfällig, ne?
Ja, genau. Und ich meine, wenn du willst, dass irgendwas von dir in der Nachwelt erhalten bleibt, dann ende doch besser.
Wenn es nur ein Einband ist, ja.
Ja, dann bist du halt ein Einband. Das ist doch besser, als wenn du irgendeine Niere spendest an irgendeinen Menschen und der gibt 40 Jahre eh den Löffel ab später und dann ist es halt, ja, ist es auch egal. Aber wenn du so als Buch endest.
Also auch das ist schon, wichtig. Wenn ich sagen kann, ich habe ein Leben gerettet, das ist auch was wert.
Das ist auch was wert, wenn es einem darum
ja nicht
geht,
entweder
Leben
oder,
zu retten.
Weil ich würde mein Buch nicht in meiner Niere einbinden, glaube ich. Also, ich würde mich für beides entscheiden.
Oder in
Best
deiner
of
Leber.
Both worlds, ja.
Ja, genau, genau. Also ich
und man hat
super.
Ja zwei Quadratmeter, hat man doch, glaube ich, Haut.
Hm? 2 Quadratmeter? Ja, kommt auf den Menschen an. So, ne? Ich habe halt auch überlegt, ne, wenn ich berühmt werde und ich schreibe meine Autobiografie, dann möchte ich auch, dass es nach meinem Tod so eine Limited Edition gibt. Das Leben der Sina Kürz, 30 Exemplare mit Sinas.
In Sina Kürz.
In Sina Kürz, 30 Exemplare mit Sinas Haut als Einband. Und das hat dann so den Untertitel, das Leben der Sina Kürz, hautnah. Das ist doch ein Seller, oder? Und ich würde dir das auch vorschlagen. Ich hab auch weitergesponnen. Ich weiß auch nicht, es war auch spät gestern. Vielleicht gucke ich auch zu viele Horrorfilme. Aber ich dachte dann, man könnte vielleicht noch so ein Lesezeichen machen aus meinen Haaren. Könnte man so flechten. Das könnte man mit so in den Buchrücken,
ja, so
ne? dass man so reinhängt.
So ein geflochtenes Band, perfekt. Ne?
Ist eigentlich ja auch ganz echt schön.
Ich weiß, dass sowas sehr teuer ist. Ich habe ja bei meinem Buch, bei meinem letzten auch so ein geflochtenes Band drin. Da musst du gut überlegen, welche Gimmicks bezahlst du noch, welche sind noch im Budget. Aber wenn du sagst, hier, für 30, mein Skalp reicht noch für 30 Bänder.
Haare spenden, gut. Gibt auch bessere Sachen, wofür man Haare spenden kann. Aber für mein eigenes Buch sehe ich das irgendwie schon. Dann habe ich noch weiter überlegt, man könnte vielleicht die Seiten vorher mit dem Mehl von meinen Knochen bleichen. Und warum nicht gleich die Tinte ersetzen mit meinem Blut? Und also für die Entdeckung der Unendlichkeit wäre es doch sowas, oder Ineas? Meinst du nicht?
inzwischen, ich habe ein schön wertvolles Buch, es ist in Leder eingebunden und ich habe das absolute Horrorbuch der Sina Kürz, was im Prinzip nicht nur das Buch ist, sondern es ist Sina Kürz, es gibt kaum ein Körperteil, was nicht hier drin verwendet wurde. Das wäre mir vielleicht ein bisschen zu spooky. Ich erkenne da einen kleinen Unterschied zu einem normalen ledergebundenen Buch. Nee, das würde ich mir nicht kaufen.
Ich finde es so krass, es war früher anscheinend wirklich, da gab es einfach eine andere Ethik und da war das schon normaler. Also es wurden wohl super oft... Also wirklich Leute aus dem Krankenhaus, Leichen. Also Ärzte haben das super oft gemacht, dass sie irgendwie
große Bücher...
Was?
Unterschied. Leute aus dem Krankenhaus oder Leichen. Aber also,
ich meine die toten Leute. Die einen sind tot, die anderen nicht. So, Leichen aus dem Krankenhaus wurden dafür genommen. Und Mörder. Es gibt sogar ein Buch, das heißt An Authentic and Faithful History of the Mysterious Murder of Maria Martin. Und dieses Buch ist eingebunden in der Haut des Mörders von Maria Martin. Ihrem Ehemann wohlgemerkt, kann man vielleicht auch mal sagen. Das finde ich super. Es ist so gut,
ich finde,
dass ich das
sage. Ich finde, bei diesen Verbrechen, wenn die Täter so schillern, vergisst man die Opfer. Und ich finde deswegen, nein, das sollte nicht. Das sollte nicht noch. Das sollte nicht noch sein.
Ja, das ist ein guter Grund. Und eine andere kleine Story dazu, die ich noch gelesen habe.
Du hörst einfach nicht auf.
Nee, ich war echt begeistert davon, von der Idee. Noch von irgendeinem anderen Ganoven. Und da ist, also es gibt eine Liste tatsächlich im Internet, wo du sehen kannst, das sind berühmte Bücher, die in so Universitätsbibliotheken oder Museumsbibliotheken stehen und in menschlicher Haut eingebunden sind. Und es gibt auch eins, was mit Consent eingebunden wurde von so einem Gauner, der hieß James Allen. Und das war so einer, der Kutschen überfällt. Ist auch irgendwas hier so um 1830, 1840. Der Kutschen überfällt und dann hat er einmal eine Kutsche überfallen, da war irgendwie so ein Dude drauf, der hat sich anscheinend sehr stark gewehrt und bevor James Allen gestorben ist, hat er irgendwie all seine Übeltaten am Sterbebett gestanden und dem er es gestanden hat, hat er gesagt, schreib das bitte auf in einem Buch und ich möchte, dass das Buch in meiner Haut eingebunden wird und ich will, dass dieser eine Typ damals, der sich so verteidigt hat auf der Kutsche, John Fenno hieß das, dass der ein Exemplar von diesem Buch bekommt, weil er der mutigste
gedacht,
Typ war.
Er sagt, und diese Kutsche soll fortan weiterrollen, nicht auf Rädern, sondern auf meinem Schädel. Oder so.
Ich möchte, dass die Speichen mit meinen Knochen ausgetauscht werden. Ich muss kurz abschließen, ich erzähle die Geschichte, weil ich den Fakt so geil fand. Dieser John Fenno, der das Buch bekommen hat, hat es später immer benutzt, um seine Kinder und Enkelkinder zu züchtigen, wenn sie nicht brav waren. Also er hat das Buch, was mit Haut eingebunden ist, genommen, um seinen Kindern den Hintern zu versohlen, wenn die nicht brav waren. Ich fand es einfach eine krasse Geschichte, mir vorzustellen, dass das die Erziehung 1830 war, wenn Kinder nicht brav sind, seid brav, sonst versohle ich euch den Hintern mit dem Buch aus der Haut von dem Räuber, den ich damals von der Kutsche getreten habe. Und dann haut er den, also das ist einfach so, what the fuck, was denken die Kinder darüber?
Ein Auftritt, ja.
Ja. Ja, das fand ich irgendwie.
Da sind keine Fragen mehr offen danach. Wenn ihr noch Buchtipps für uns habt, wir nehmen auch gerne Buchtipps als Taschenbuch, ganz normal in Papier.
Ja, oder in PDF-Form.
Dann schreibt sie uns gerne an faktab@swr.de oder an unsere Handynummer. Wir nehmen auch gerne Sprachnachrichten, aber ihr müsst uns das Buch nicht vorlesen. Die Nummer steht in den Shownotes.
Genau, dann könnt ihr uns auch, wenn ihr wollt, einfach nur einen guten Witz schicken, der euch irgendwie eingefallen ist dazu.
Oder einen schlechten.
Oder einen schlechten, mögen wir auch gerne. Finn hat uns zum Beispiel einen Witz geschickt. Ihr könnt selber bewerten, ob er gut oder schlecht ist. Und zwar hat er den kürzesten Witz der Welt uns geschickt. Und ich habe tatsächlich länger gebraucht, um den zu verstehen. Der kürzeste Witz der Welt ist Brennholzverleih.
Ein kanadischer Mathematiker hat etwas herausgefunden, das Fachleute in Erregung versetzt. Sie sitzen kerzengerade im Bett. Nämlich, Kommazahlen sind älter als gedacht.
Kommazahlen?
Ich schätze, okay. Deine Begeisterung hält sich in Grenzen.
Ich habe wirklich keine emotionale Bindung zu Dezimalzahlen, muss ich sagen.
Ja, die Meldung schillert jetzt nicht so. Man
aber
könnte sagen,
also
okay.
Also wenn man sich so die Geschichte, Geschichte der Mathematik, kennst du dich ja gut mit aus. Es ist schon spannend, wenn man dann überlegt, wenn Leute sich die Null ausgedacht haben oder so und überlegt haben, okay, wie können wir das alles noch ein bisschen besser formulieren, finde ich eigentlich ganz spannend. Aber Kommazahlen, ich meine, es muss doch schon immer den halben Apfel gegeben haben, oder?
Genau das ist es. Man könnte ja sagen, okay, jetzt kennt man die halt schon ein paar Jahre früher, 150 übrigens, 150 Jahre früher als bisher gedacht. So what, nächstes Thema. Mhm. Aber wenn man drüber nachdenkt, muss man sagen, eigentlich schon krass, dass wir überhaupt Dezimalzahlen haben. Also Props gehen raus an den Erfinder, denn ohne Dezimalzahlen ist das Leben echt unhandlich mit Zahlen. Also,
wer ist der,
stell dir
wer ist
mal
der
vor,
Erfinder? Ist es jemand, den wir kennen?
Ich denke nicht. Dazu
nein,
gleich.
Nicht
ich gebe erst ein paar Beispiele für, was ist es nicht, Will Smith, nein.
Der fängt nur, ja. Okay.
Dieser Tausendsasser, der sogar eine Akkorde, die arme Anaconda. Ja. Die Umstände des Todes sind nicht näher geklärt.
Nee, das war, das wissen wir nicht. Das wissen wir nicht.
Zu Tode gerastet,
oder? Ermittlungen laufen noch. Nein, sie hat keine Ohrfeige bekommen, Ermittlungen laufen noch.
Also wenn du sowas dir vorstellst wie, ich habe eine 0,7 Liter Flasche oder 19,99 Euro oder ich laufe 42,195 Kilometer. Das ist alles cool. Das müsste man aber anders sagen, wenn wir keine Kommazahl haben.
Ja, das müsste man.
Wenn man
es so genau nehmen möchte. Kommazahlen sind was für Leute, die es ganz genau nehmen.
Ja, also der halbe Apfel schon, ne, zeigt es ja, dass man irgendwie das anders ausdrücken muss. Und das gab es ja früher. Man hat Untereinheiten zu Hilfe genommen. Also zum Beispiel im angloamerikanischen Maßsystem kennen wir das heute noch. Ein Überbleibsel von damals. Da gibt es den Yard, das Yard. Ein Yard hat wie viele Untereinheiten? Und wie heißt sie?
Es gibt auch noch Feet. Nee.
Ja, genau.
Ja, es gibt
One Yard are 3 feet. Ja. Und wie viele Inches passen in ein Yard?
Boah, keine Ahnung. 336 oder irgendwie so eine dumme Zahl.
Also ein Yard enthält 3 Fuß und 3 Fuß sind 36 Inches oder Zoll.
Okay.
Also man könnte sagen, hier prima, mein Gaming Desk ist 2 Yard 67 breit und 0,75 Yard tief. Wie groß ist die Fläche? Sagen wir, alles easy, rechne ich 2,67 mal 0,75. Im Mittelalter war das aber doof, denn da gab es keine Gaming Desks, hat es auch keinen Taschenrechner. Und du konntest halt auch nicht sagen 2,67 Yard breit und 0,75 Yard tief, sondern du sagtest, mein Schreibtisch misst 2 Yard und 2 Fuß und ist 27 Zoll tief. Viel Spaß beim Multiplizieren. Du musst also alles immer auf die kleinste Einheit umrechnen, da ausrechnen und alles wieder hochschieben.
Und das ist super, wenn nicht Einheiten. Irgendwie 10 Yard gleich 100 Feet sind, sondern 36.
Ganz genau. Ja. Also Dezimalsystem ist cool und Komma ist auch cool.
Und Taschenrechner
dass wir jetzt auch. Dass wir jetzt wissen, dass die noch älter sind als gedacht, das löst ein Rätsel, über das MathematikhistorikerInnen sich schon länger die Köpfe zerbrochen haben. Nämlich, diese Erfindung der Kommazahl, die war so ein bisschen komisch. Man dachte bisher, dass das ein deutscher Jesuit erfunden hat, Christophorus Clavius, im Jahr 1593.
1593?
Hm?
Das war bisher die Annahme.
Genau, bisher die Annahme. Christophorus Clavius. Ich habe den mal nachgeguckt, ich kannte den nicht. Laut Wikipedia heißt er vielleicht mit Geburtsnamen Christoph Klau, beides mit C und von dem würde ich mir echt ein Indie-Pop-Album kaufen. Und der hat so eine lange Rechentabelle gemacht mit Zahlenwerten, die du brauchst, um Astronomie zu machen. Um Sterne am Himmel zu finden, brauchst du solche Sinustabellen. Und da hat er 5400 Einträge aufgeschrieben, 36 Seiten lang. Und da hat er erstmals den Dezimalpunkt benutzt. Kommt dir daran irgendwas komisch vor?
Ich habe es nicht verstanden. Also hat er zur Sternbeobachtung genutzt? Er wollte die Sternkarte oben ausmessen?
Damals, wenn du noch keinen Taschenrechner hast, musst du bestimmte Werte einfach irgendwo ablesen. Du kannst nicht einfach eingeben, Sinus von 15, aha, ist so
ach
und so viel.
Ach so,
sondern,
für Sinus, ne? Und Cosinus, für Kreis.
Genau.
Okay, ja, nee, dann hat so eine schöne Tabelle. Und
da hat er erstmals so einen Punkt benutzt.
Ja.
Und so eine lange Tabelle mit Zahlen ist doch echt ein seltsamer Ort. Ein sehr unspektakulärer Ort, um sowas Wegweisendes wie Kommazahlen einzuführen. Ohne
ja,
Kommentar.
Weil
einfach
beides so,
zack,
spektakulär
hier
ist.
Kommazahlen, ja. Also wenn du ein Zahlensystem erfindest, was anders ist, als man Zahlen macht, dann würdest du das auch nicht einfach nur hinknallen ohne Kommentar. Also das ist das Erste, was HistorikerInnen immer schon komisch fanden. Wieso hat er das einfach so da reingetütet und nichts dazu gesagt? Und der zweite Punkt, der Leute rätseln lässt, ist, Herr Clavius hat in seinen späteren Arbeiten auch nie wieder darauf Bezug genommen oder darauf hingewiesen. Er hat das also einfach hingeknallt und fertig. Und man könnte dann sagen, okay, Mathematiker sind halt komisch. Aber jetzt kommt der kanadische Mathematikhistoriker Glenn Van Brummelen. Von dem würde ich mir auch ein Album kaufen. Und der hat ganz zufällig herausgefunden, hey, cool Leute, ich habe hier ein Dokument aus den 1440er Jahren, also 150 Jahre früher. Und da ist auch so eine Tabelle mit Positionsberechnungen drin für Sterne. Und da stehen auch schon Zahlen mit Kommapunkt.
Mhm.
Und jetzt ergibt das alles einen Sinn. Der Clavius hat das deswegen einfach so stillschweigend benutzt und ist auch nicht weiter darauf eingegangen, weil der es gar nicht erfunden hat. Sondern der kannte das schon. Ja, der kannte das schon. Der dachte, boah, kennt man ja. Hat das einfach so benutzt und hat kein großes Wort darüber verloren. Und der neue Erfinder, der eigentliche, 150 Jahre früher, ist Giovanni Bianchini.
der eigentlich...
Auch nie gehört.
Der eigentlich Giovanni Bia heißt. Oder Bianne.
George.
George.
Keine Bianne. Ahnung.
Ja. Josef Bianne.
Also, das Lustige ist, dass ja viele von so Denkern, die wir auch heute nicht mehr kennen, im Laufe der Geschichte, sowohl im Mittelalter als auch in der islamischen Welt und überall, haben die schon sowas wie Dezimalbrüche erfunden und mal benutzt, hat sich nur nicht durchgesetzt, ist wieder in Vergessenheit geraten. Das heißt, es sind mehrere Leute mal auf der Welt auf die Idee gekommen und manche haben auch diesen Punkt benutzt, aber es ist HistorikerInnen heute nicht klar, ob die verstanden haben, was sie da gemacht haben. Also bevor sie Credits geben, sagen sie, Sekunde mal, ihr benutzt einer Punkte, aber irgendwie sieht das aus, als hätte ihr einfach irgendwas abgepinselt, dann sagst du nicht, das ist der Erfinder. Ne? Und da habe ich gedacht, ja schön Leute, dass ihr das jetzt alles wisst, aber woher wisst ihr denn, dass der Bianchini nicht auch irgendwo abgeschrieben hat? Der hat sich schon auch außerhalb dieser einen Arbeit mal mit dem Dezimalsystem befasst und gesagt, Leute, wie wäre es denn, wenn die Einheit Fuß nicht aus 12 Zoll besteht, sondern aus 10 Untereinheiten, die wiederum 10 andere Untereinheiten haben. Zum Beispiel, ein Fuß sind 10, ich zitiere es einfach hier, Untis, klingt für mich wie eine Unterhose, aber egal, ein Fuß sind 10 Untis und jedes Unti ist nochmal 10 Minuten. Und jede Minute ist dann nochmal 10 Sekunden. Das war seine Idee für Längeneinheiten. Er hat sich also so ein in Zehntel aufgeteiltes System überlegt. Hat sich nicht durchgesetzt, aber
deswegen
da kann man sagen, okay.
Ja,
der hat sich darüber Gedanken gemacht. Deswegen ist es durchaus plausibel, dass er auch der neue Erfinder des Dezimalsystems ist. Und da weiß man also, dass es plausibel ist, dass der nicht einfach irgendeiner Steinzeithöhle gesehen hat. Ach, guck mal hier, die Steinzeitmenschen hatten schon einen Büffel gemalt und eine Kommazahl daneben geschrieben. Schreibe ich einfach mal ab.
Ja, damit haben wir wieder so spannende Themen abgearbeitet wie die Entdeckung des Dezimalsystems. No offense, Aeneas.
Nee,
gar
nicht.
Kann auch schwer,
ne?
Mithalten mit einem Buch aus Menschenhaut. Aber wieder eine wilde Mischung. Vielen, vielen Dank.
Die einen freuen sich über Erkenntnisgewinn, die anderen mögen Splatter und kurzfristige, krasse Schockeffekte mit wenig Substanz.
Du klingst wie meine Mutter. Ja.
So,
ich mache keine Hetze mehr über
die kenne ich zum Glück nicht, deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt was Nettes war.
Nein, das war was total Nettes. Ich liebe meine Mama. Das tue ich wirklich. Wir sehen uns, wir hören uns nächste Woche vielleicht wieder am 0,85. Tag, würde ich sagen. Kannst du es kurz ausrechnen, wenn die Woche in 10 Einheiten unterteilt wäre? Okay, wir sehen uns nächsten Freitag. Gut, dass die Tage Namen haben. Probieren wir es doch mit Wörtern wieder. Wir sehen uns, hören uns nächsten Freitag wieder.
Bis dann, tschüss.
Bis dann, ciao.
Die Redaktion hatten Charlotte Grieser und Chris Eckert. Idee Christoph König.
Das ist 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ich bin Viktoria Koopmann und jeden Tag nehme ich euch bei 11KM mit ins Geschehen. Wir nehmen uns Zeit für ein Thema in aller Tiefe mit einem Gast aus der ARD.
Das war eine einfache Pizzeria. Auf einmal sind dann eben Ermittler auch darauf aufmerksam geworden, dass sein sonstiger Lebensstil, ne, der hat dann Porsche gefahren, das hat irgendwie nicht so ganz zu den Umsätzen gepasst. Und da haben sie wirklich so Steuerfahnen da reingesetzt mit einer Strichliste, ne, wie viele Pizzen gehen hier über den Tisch.
Ah, okay, also das Finanzamt ist da einfach aufgeschlagen
erstmal. Genau, das ist sehr deutsch und das Finanzamt ist da auf ihn aufmerksam geworden.
Wir sind kein News- oder Laber-Podcast. Bei uns hörst du Stories, die bewegen und investigative Recherchen, die du aus der Tagesschau kennst. Im Podcast 11KM gibt es Perspektiven aus Deutschland und der ganzen Welt.
Hallo aus Washington.
Das ist jetzt deine dritte Wahl, die du in der Türkei miterlebst.
Wir waren am Tag davor in den Gazastreifen gereist für eine ganz andere Recherche.
Jetzt bist du nach Indonesien, nach Borneo und Sumatra gereist und hast dir die andere Seite der Siegel angesehen. 11KM, der Tagesschau-Podcast, findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Jetzt abonnieren und keine neue Folge mehr verpassen.